Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Eigentlich müsste diese Episode mit einer Fanfare beginnen. Eine Fanfare für euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört. Denn seit letzter Woche haben wir über 1000 Abonnenten bei knapp 2000 Hörern und dafür erst einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich habe mir natürlich überlegt, wen kann ich zu diesem besonderen Moment als Gast hier in den Entscheidungsfinisher-Podcast einladen. Und so ist es mir eine große Freude, heute mit dem wohl bekanntesten Architekten Deutschlands über eine Entscheidung zu sprechen, die das Leben von Generationen beeinflussen kann. Nämlich die Entscheidung dafür, wie wir künftig eigentlich wohnen wollen und werden und auch wie damit verbunden mit Ressourcen umgegangen werden soll. John Kosmaler ist einem Millionenpublikum aus Sendungen wie Die Baurette oder Zuhause im Glück bekannt. Mit seinem Wissen und seiner Hilfe entstehen Wohnräume, in denen nicht nur das reine Wohnen ermöglicht wird, sondern vor allem das Leben stattfindet. Die Frage ist jedoch, wie wird sich unser aller Leben in Bezug auf das Wohnen verändern? Seine mediale Präsenz und seine Bekanntheit möchte John genau für diese Diskussion nutzen. Eine Diskussion über das Wohnen der Zukunft und die Verantwortung des Einzelnen. Denn eins ist sicher, die Ressourcen sind endlich und wir brauchen unter anderem neue Formen des Wohnens, um den Anforderungen unserer eigenen wie auch den kommenden Generationen gerecht zu werden. Und im Gegensatz zu manchen Politikern und Experten sagt er zum Beispiel, es gibt gar nicht zu wenig Wohnraum. Es gibt sehr, sehr häufig schlichtweg nur zu wenig Kreativität, mit dem Vorhandenen vernünftig und nachhaltig umzugehen. Ich freue mich daher auf ein anregendes, vielleicht auch polarisierendes Gespräch und bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei meinem Partner Wellness Premium Snacks, welcher diese Episode erneut mit unterstützt. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, den eigenen Mitarbeitern oder auch Kunden ein kleines Dankeschön nach Hause ins Homeoffice zu senden oder sie jetzt in diesen Tagen mit einer geschmackvollen Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz herzlich zurück zu begrüßen. Alle weiteren Informationen zu den Premium Snacks von Wellness findest du auf www.wellness.de und auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt legen wir los und ich sage ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast John Kosmaler.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Vielen Dank für deine Zeit, die ja rar gesät ist. Ich freue mich, dass wir uns heute zusammen hier in Hamburg in unseren Räumen treffen können. Bei dir ist es ja wirklich so, John, du bist ja wirklich einem Millionenpublikum aus dem TV bekannt. Anders kann man das ja gar nicht sagen. Nimm uns doch mal einen Moment mit, so zu dem Moment, als das Licht der TV-Kamera für dich das erste Mal anging. Wie kam es denn dazu?
Ja, sehr ungewöhnlich war mein Werdegang. Und zwar wollte ich in einer Orientierungsphase so überall mal reinschnuppern. Ich hatte eine lange Bürozeit verlassen in 2004 und mein Freundeskreis damals in Lüneburg studierte Kulturwissenschaften. Da gibt es mehrere Themen und ich habe mich dann so Richtung Fernsehen orientiert. Nicht studierend, sondern einfach so als Trittbrettfahrer. Mhm. Und irgendwann gab es dann die Ausschreibung, das sind so Zettelchen an Litfaßsäulen und an Laternen, dort wo Studenten Fahrräder abstellen. Komparsen gesucht für den Tatort in Lüneburg. Also Niedersachsen-Tatort hat nicht wirklich einen Standort in Lüneburg, aber so thematisch oder Szenen wurden in Lüneburg gedreht. Und weil wir so ein kleiner Kreis von Tatort-Verrückten sich da gefunden hatte, war ich natürlich sofort dabei. Mhm. Das beginnt dann zunächst mit dem Casting. Mhm. Ja, also die Leute werden eingeladen und erstmal nur angeschaut. Also man muss eine Liste irgendwie mit seinen Namen ausfüllen und dann drei damals schon digitale Fotos hochladen. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, dass man eigentlich gelistet ist in der Kartei. Mhm. Gedreht wurde während der Semesterferien, sodass die Studenten gar nicht dabei waren, sondern ich bin da irgendwie so als Rest verwertet worden, keine Ahnung. Und obwohl Tatort in Lüneburg, haben wir dann in Bremen war der Spot, wo gedreht wurde, weil da war es möglich, einen Autobahnzubringer zu sperren. Mhm. Und also Thema war so eine Abdrängelsituation auf der Autobahn, manipuliertes Fahrzeug und. Also das war da irgendwie möglich. Und da war ich eben dann dabei als Spusi, kurz, ne, Spurensicherung. Mhm. Völlig unkenntlich gekleidet in so einen Anzug, aber ne, der aufmerksame Zuschauer weiß es dann auch. Tatort, wie hieß der denn? Atemnot Mit Maria Furtwängler, klar, Niedersachsen. Und der hat die Ziffer 611. Mhm. Also im 611. Tatort war ich dabei. Nicht durch meine Präsenz dort ist man aufmerksam geworden, sondern weil ich eben registriert war, mhm, über diese Kartei der Agentur. Und üblicherweise arbeiten Sender und Produktionsgesellschaften mit Agenturen zusammen. Mhm. Also es sei denn, es ist ein Casting-Format. Mhm. Ja, also dann spricht man Leute an und sagt einfach, wollt ihr dabei sein? Mhm. Das ist natürlich bei uns nicht der Fall gewesen. Mhm. Ja. Und dann ging es recht schnell sogar.
Ja, und an der Stelle lass uns da gerne mal so ein bisschen gleich praktisch werden, weil gerade so im Mittelpunkt zu stehen, was für dich jetzt ja vor der Kamera und so weiter fast schon Abgewohnheit ist, kann man sagen, das ist ja für viele tatsächlich so eine ganz, ganz große Angst. Also gerade wenn da noch Scheinwerfer kommen und Leute stehen um dich rum und die Kameras gehen drauf. Was sind denn so aus deiner Erfahrung vielleicht mal so 2, 3 Tipps für die Hörer, wie man so generell mit dem Thema Lampenfieber auch umgeht und vor der Kamera auch einfach einen guten Eindruck macht?
In meiner Situation oder in unserer Situation möchte ich da gerne ergänzen, dass wir das getan haben, was wir schon immer getan haben, also handwerklich, architektonisch, Räume bearbeiten. Und auch das Umfeld ist sehr freundschaftlich und sehr pragmatisch. Mhm. Da ist nichts fremd. Und so wie wir auf der Baustelle sowieso erstmal Scheinwerfer aufstellen, also erstmal die Kabel ausrollen und dann die Scheinwerfer aufstellen, konnte der ganze Fernsehzirkus davon partizipieren.
Ja.
Wir haben auch die Baulampen zur Ausleuchtung der Filmqualität genutzt,
ja,
sodass wir dann auch für eine gute Bildqualität die Scheinwerfer zeigen konnten. Mhm. Ja. Zusätzlich für so abgesetzte O-Töne hat man dann nochmal so mit so komischen Paddeln, mit so Toren halt Licht auch gerichtet. Aber grundsätzlich ist das, was wir gedreht haben, genau das, was auch passiert ist. Mhm. Ja. Und die ersten Anläufe sind schwierig, weil das alles fremd ist.
Ja.
Dann sehr schnell merkt man, auch hinter der Kamera, das ganze Umfeld sind auch nur Menschen. Mhm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß auch nicht, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Mhm. Weil die Menschen, die im Fernsehen zu sehen sind, sind auch nur Menschen. Mhm. Ja, und da gehöre ich dazu. Es ist schon schön, auch angesprochen zu werden und erkannt zu werden, insbesondere jetzt in unserem Bereich, weil das verknüpft wird mit dem, was wir tun, also wertschätzend verknüpft wird mit dem, was wir tun. Ansonsten gehöre ich eher zu denen, die sich da eher gerne mal rausnehmen. Also ich brauche diesen Trubel nicht.
Ja, ich habe mich vor allen Dingen auch gefragt, also auch so dieses Drinsein auf der einen Seite, das Rausnehmen auf der anderen Seite. Ich kann mir vorstellen, an so einem Drehtag, ich bin ja gelegentlich dann auch selber mal im TV, im Übrigen, ich hatte auch mal eine Komparsenrolle, als ich noch im Schulchor war und am Brunnen vor dem Tore damals mitsingen durfte im Schulchor, was sehr, sehr lustig war. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ja an solchen Drehtagen, die sind ja auch wirklich anstrengend. Also es gibt ganz viele Wiederholungen, dann gibt es Unterbrechungen, dann werden irgendwelche Klebepunkte auf dem Boden, da musst du dich an die Stelle dann eine halbe Stunde später wieder hinstellen. Dann sitzt du irgendwo und kaust an deinem Sandwich und irgendwie passiert gefühlt nichts und so weiter und so weiter. Und trotzdem, jedes Mal, wenn es ja dann wieder losgeht, musst du ja wieder voll performen. Wie machst du es denn bei diesen ganzen Anforderungen? Weil du bist ja nebenbei auch noch, du hast ja noch dein eigenes Unternehmen, du hast ja ganz viele Tätigkeiten, die du auch hast. Wie schaffst du es, bei all diesen Anforderungen in deiner Kraft zu bleiben?
Vor allen Dingen teile ich mir das immer gut ein. Mhm. Ja, also ich kann, glaube ich, ganz gut Dinge hinter mir lassen und abschalten. Mhm. Umgangssprachlich würde man sagen, so ein bisschen wegignorieren. Mhm. Und dann kann ich mich aufs Neue fokussieren. Das ist nicht unerheblich dabei. Also das wird mir gelegentlich auch nachgesagt, dass es wohl am Set recht, also sehr, sehr professionell ist.
Ja.
Ich habe aber nichts gelernt. Mhm. Ja, ich vor allen Dingen, ein Vorteil wiederum bei unseren Formaten ist, ich darf das tun, was ich halt gelernt habe, was mein Herzblut ist und wo ich mich mittlerweile auch recht gut auskenne. Mhm.
Bei den einzelnen Formaten, also zum Beispiel zu Hause im Glück, da ist es ja so, ihr habt ja, glaube ich, pro Projekt 8 Tage Zeit gehabt, ne, um so ein Haus wirklich auch fertig zu bekommen. Das ist ja wirklich ein absolut irrer, knapper Zeitraum. Und ich habe in einem Interview, was du gemacht hast, habe ich mal gehört, als du sagtest, naja, man muss halt natürlich schon die Gewerke ordentlich steuern. Also es braucht eine ordentliche Projektsteuerung und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ich habe mich gefragt, so aus deiner Sicht heute, was sind, gerade dann, wenn man unter Zeitdruck ist und Baustelle 8 Tage, das ist ja für so ein Haus wirklich also eine immense Leistung. Was sind so deine wichtigsten Erfahrungswerte oder deine Tipps und Tricks an der Stelle, wie du es schaffst, sowohl die Projektsteuerung darauf auszurichten, wie vor allen Dingen auch die Leute bei Laune zu halten und wirklich dafür zu sorgen, dass die Hand in Hand dann ja tatsächlich auch auf dieses Ziel hinsteuern, weil das Thema lässt sich ja im Prinzip auf jedes Unternehmen der Welt von der Sache her übertragen. Ich habe wenig Zeit, ich habe viele Beteiligte, die aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen müssen, die müssen zusammenarbeiten und wir müssen einfach in 14 Tagen, in 3 Wochen, in einem Monat oder was auch immer, muss dieses Ergebnis fertig sein. Wie hast du das so oft hinbekommen mit deinem Team oder mit eurem Team?
In der Anfangsphase war es schwierig. Mhm. Wir kannten uns nicht. Wir kannten die Aufgabe auch nicht. Wir sollten das Unmögliche möglich machen. In 8 Tagen solche Baustellen zu rocken, scheint wirklich nach wie vor unmöglich. Ja. Es ist aber möglich, das haben wir 239 Mal bewiesen.
Eben.
Also zum einen dieses Hand in Hand ist sicherlich ein Thema, also ein tiefes Vertrauen auch. Dadurch, dass wir über Jahre hinweg zusammengewachsen sind,
ja,
weiß man auch jeder Handwerker für sich weiß von seinem Rechts und von seinem Links, die alle mit einwirken in Teilbereichen oder in Überschneidungsbereichen. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist neben dieser konzentrierten Bauphase natürlich auch die Vorbereitung. Mhm. Die liegt so bei 6 bis 8 Wochen bei spezielleren Lösungen, also bei Lift oder so, auch mal dann bei 12 Wochen Vorbereitungszeit, Vorplanungsphase. Und dann ist das sehr straff eingetaktet und alle lassen sich darauf ein.
Mhm.
Auf gleichem Niveau oder auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Und Kommunikation spielt deswegen eine Rolle, weil wenn der Trockenbauer zunächst erstmal nur die Unterkonstruktion stellt,
ja,
gibt er dem Elektriker einen Hinweis, ja, dass er die Kabel reinzieht, dann kommen die Allrounder und packen dann die Dämmung rein.
Mhm.
Oder der Installateur, der dann auch Leitungen einzieht. Und dieses teilweise Wortlose, was wir im Fernsehen aufgrund des Schnitts dann nie zu sehen bekommen haben, das ist ein ganz wesentlicher Baustein.
Mhm. Ne?
Und vor allen Dingen auch, dass ich mich darauf verlassen kann, der sagt mir Bescheid.
Mhm.
Das haben wir auf klassischen Baustellen nicht.
Mhm. Ne?
Da macht ja so jeder sein Ding. Die kennen sich auch von anderen Baustellen. Also Gewerke geben sich auch gegenseitig die Aufträge, ne, weil sie sich von Baustellen kennen. Da gibt es freundschaftliche Verhältnisse. Aber da ist jeder auf sich gestellt.
Ja.
Also jedes Gewerk für sich, nicht unbedingt mit Ellenbogen, sondern auch, das hat mit Dienst und Norm zu tun. Ein Installateur darf halt nur seinen Part machen. Ja, ist klar. Es tut keinem weh, wenn er dann für einen Elektriker irgendwie eine Kabeltrommel irgendwo hinträgt.
Mhm.
Ja, auf klassischen Baustellen findet der eine oder andere Installateur das vielleicht unwürdig oder so. Und das war bei uns nie ein Thema.
Mm.
Also wirklich in allen Sparten und insbesondere auch Eva mittendrin und ich mittendrin, also wirklich auch handwerklich praktisch mit dabei. Das untermauert natürlich auch so diese Basis, diese Plattform für Vertrauen und dass es eben Gemeinschaftswerk ist.
Ja, und ich glaube, dass sich da ganz viele, weil ja auch viele Hörer hier im Podcast im unternehmerischen Kontext tätig sind, ich glaube, dass sich da ganz viel übertragen lässt. Also du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen. Also was ich so rausgehört habe bei Vertrauen, finde ich es immer spannend. Es gibt ja immer so 2 Arten von Vertrauen. Das eine ist so dieses, was wir in Deutschland kennen, reaktiv. Also jemand muss erstmal 700.000 Mal was machen und dann vertraue ich ihm eventuell. Und das andere ist ja, was glaube ich bei euch dann auch so ein Erfolgsfaktor war, dass man einfach sagt, hey, du bist jemand, dir vertraue ich per se einfach, weil du bist gut, du hast deine Abschlüsse, was auch immer, du hast dich dazu committed und ich habe jetzt nicht vor, dich 700 Mal zu testen, bevor ich dir jetzt einfach vertraue, sondern wir haben hier was und also leg los. Also dieses proaktive Vertrauen an der Stelle auch mal zu setzen. Und das andere, was ich so rausgehört habe, ist eben auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, aber auch andere in die Verantwortung zu nehmen, was witzigerweise auch häufig ein Zeichen von Hochleistungsteams ist, dass man sich eben auch gegenseitig auf ein Ergebnis committet und dann aber auch zur Rechenschaft zieht, in Anführungszeichen, wenn der andere Mist baut oder wenn man mal sagt, hey, da hättest du doch mal dran denken können und so weiter, um wirklich dieses Team auch hinzubekommen. Und was mir einfällt, ich hatte mal so in ein paar Folgen, weil ich zu Hause im Glück zum Beispiel sehr gerne mir angeschaut habe, bin ich ja wahrlich nicht der Einzige gewesen. Ich fand es auch immer sehr spannend, wie du diese Meetings gemacht hast. Also kurz, knackig, ne, so die wesentlichen Fakten, immer mal wieder da zu sein, kurzer Check-up, Hilfe anbieten, aber sich auch nicht aufdrängen und sozusagen jeder hat so seine definierte Rolle gehabt und da hat einem auch niemand irgendwie reingefuscht. Das fand ich so ganz ganz bemerkenswert, was alles eigentlich so, ich so in so einem Sendeformat dann auch wieder gezeigt hat, was ja auch letztendlich Mitarbeiterführung per se anbelangt. Ne? Finde ich ganz spannend. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, von dir stammt der Satz, es gibt gar nicht zu wenig Wohnraum, es gibt nur zu wenig Kreativität, mit dem Vorhandenen vernünftig und nachhaltig umzugehen. Was meinst du damit eigentlich ganz genau?
Ja, viele Leute träumen natürlich von diesem großen, vielleicht palastähnlichen. Es gab auch eine Phase der Werbung, die einfach betont, mein Haus, mein Carport, ja, genau. meine Autos und dann irgendwie noch Pferde und Boot und Steg und Bootshaus. Leider sind diese Leute Opfer eines guten Marketings. Ich glaube schon, wenn jeder für sich schaut, was brauche ich wirklich, hat jeder die Möglichkeit, so ein bisschen runterzukommen, also zu reduzieren. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt in Tiny Homes wohnen müssen, was für sich schon mal funktionieren würde. Nein, es geht einfach nur darum, dass wir anfangen umzudenken. Mhm. Ja, denn was immer wir tun, wir können es nur mit den vorhandenen und vor allen Dingen nur mit den vorhandenen natürlichen Ressourcen tun. Denn es fällt nichts vom Himmel. Da können wir lange warten, bis ein Meteorit uns irgendeinen Rohstoff bringt, mit dem wir irgendwas Neues machen können. Und dann ist die Frage, ob der Einschlag uns überleben lässt. Nein, es ist wirklich so, dass wir dürfen uns nur noch herausnehmen, etwas zu tun, was ressourcenschonend ist. Ja, und zwar ganzheitlich. Also das betone ich dann insbesondere, wenn es um Bau und Sanierung geht, welche Werkstoffe ich wähle. Denn in dem Moment, wo ich irgendwas heiß mache, brenne, koche, brodel, ist Energie ein großes Thema und dann auch immer gleich weg. Also auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, wie kann ich Wohnraum sanieren, also vorhandenen Wohnraum sanieren und welche Möglichkeiten habe ich, weil wir müssen davon ausgehen, wenn ich heute einen Bau fertigstelle, gehört er zum Altbau. Der ist dann schon von gestern. Mm. Also haben wir es zu 99,9% immer mit Altbauten zu tun, also mit der vorhandenen Substanz. Mm. Und dann wird es interessant, weil wenn wir geschichtlich zurückgehen, ob das nun Wirtschaftswunderjahre sind oder im Mittelalter Fachwerkhäuser, die Räume, wie wir sie uns gestaltet haben, sind auch immer ein Bild der Kultur oder kulturellen Phase, der Epochen, in denen wir lebten. Und da sieht man schon, dass wir unterschiedlich mit Ressourcen umgegangen sind. Hier in Hamburg sieht man ja auch die sogenannten Altbauten, die dann so 30 Raumhöhen haben oder 360. Ja, da kann man sich fast noch eine Zwischenebene einziehen. Wird ja auch teilweise gemacht. Und das ist auch der erste Weg, ja, mit dem Raum vernünftig oder kreativ umzugehen. Wenn ich eine zweite Ebene einziehe, habe ich doppelt so viel Raum an gleicher Stelle. Also es würde so ein bisschen die Antwort darauf geben, dass wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben mit dem vorhandenen Wohnraum, denn wir haben ja auch keinen anderen.
Ja, ja. Also ich finde das halt auf der einen Seite komplett plausibel, auch als wir uns im Vorfeld so ein bisschen über das Thema schon unterhalten haben. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gesagt, ich stelle es mir auf der anderen Seite auch echt schwierig vor, weil deine Forderung, die du ja stellst oder die Entscheidung, die du getroffen hast, dich für dieses Thema ja einzusetzen, es hat ja sehr viel wirklich auch mit gesellschaftlichen Überzeugungen zu tun. Also nehmen wir mal dieses 3,60 Meter hohe Deckenbeispiel, was du gegeben hast. Ne? Wir verbinden ja doch einfach auch psychologisch, wenn wir in einen Raum reinkommen und wir sehen Stuck an den Wänden, 3,60 Meter, toller Konferenztisch, alles edel gestaltet. Und da stellen wir ja per se schon was anderes, als wenn wir irgendwie in ein Wohnzimmer reinkommen, 2,50 Meter und irgendwie eher gemütlich eingerichtet. Also unser Geist verbindet ja damit Erfolgsparameter und so weiter. Also wie wollen wir es schaffen, selbst wenn wir uns dieser Forderung stellen würden, dann aber auch gleichzeitig gewissermaßen noch die Botschaften rüberzubringen, die wir ja wohlmöglich auch im geschäftlichen Alltag, ja nicht nur im privaten, sondern auch im geschäftlichen Bereich, dann ja trotzdem auch brauchen oder aussenden wollen. Was sagst du so dazu?
Ich denke mal, Bauhaus ist jetzt 100 Jahre alt und da kommt das Zitat her, weniger ist mehr. Das können wir uns tagtäglich bei allem vor Augen halten. Meine Spezialität ist halt Bauen und Wohnen, deswegen schärfe ich meinen Fokus dort. Weniger ist mehr kann auch alles umfassen. Wenn wir von Räumen sprechen, die jetzt 360 hoch sind, dann ist das auch wieder ganzheitlich. Also man hat nicht hohe Räume gemacht, um hohe Räume zu haben, sondern waren die Türen breiter und Schiebeelemente zweiflügelig. Die Türen waren selber dann schon 2,50 hoch und. Entscheidend dabei ist, dass in der Phase, als gebaut wurde, also in diesen historischen Phasen, es haben immer die Baumeister gemacht, die sich damit auskannten. Mhm. Ja, und als der profane Bau dann so in die Breite ging und jeder hat so selber für sich irgendwie gebaut und man hat irgendwann so sein Netzwerk, mit dem man bauen kann, dann werden diese Qualitäten, also wirklich Wohn- und Lebensqualitäten, auch mit Füßen getreten. Mhm. Die Leute wissen es gar nicht. Mhm. Und eine Werbung, die einfach sagt, mein Haus, mein Carport, mein Auto, tralala, wir finanzieren die alles, führt ja völlig ins Leere oder ins Nichts oder ist ein Holzweg. Ist für sich schon mal ein Holzweg, weil ich muss doch in der Phase schauen, wie habe ich ein großes, ein Kosten-Nutzen, ja, oder Preis-Leistungs-Verhältnis. Und aus der Phase, viel hilft viel, ist noch keinem geholfen worden. Und da finde ich entscheidend, oder irgendwann greifen die Dienste, die einfach sagen, ein Raum, in dem Menschen wohnen sollen, der darf nicht unter 2,50 sein. Mhm. Das ist einfach mal eine DIN. Ja, und dann sagen die, okay, mein Haus, mein Boot, mein Pferd und so weiter. Dann hat dieser Raum von 2,50 Wohnzimmer dann 25 oder 30 Quadratmeter. Da passt ja gar nichts mehr. Da kriege ich auch natürlich kaum noch Licht in den Raum rein, weil es einfach wie so eine Schublade, ja, einfach nur in die Breite geht. Da stimmt nichts. Und wir sind aufrecht gehende Menschen. Und da finde ich schon, da sollten wir immer wieder versuchen, in diesen Räumen die Vertikale zu betonen. Mhm. Ja. Gefolgt von Dachzimmern, also ja, die ja irgendwie niedlich sind, die man dann auch ausgebaut hat. Weil dieser Raum da war. Also in so einer Umkehrung, das Dach ist ja nicht dicht, ne? Also ein Ziegeldach ist nicht dicht und deswegen muss es irgendwie schräg sein, damit das Wasser so schuppenförmig da abläuft. Und weil ich das Dach schräg bauen muss, weil es nicht dicht ist, entsteht darunter ein Raum, der dann irgendwann nutzbar gemacht wurde. In der Historie waren diese schrägen Räume immer ein Trockenlager und kein Wohnraum. Mhm. Ja. Und dann kommt dieses Kleinbürgerliche zu sagen, naja gut, da machen wir niedliche Zimmer rein, dann gibt es irgendwie Dreiecksfenster, Dreieck ist dann doof, geht irgendwie immer zur falschen Seite auf, dann macht man es auch noch rund, dann wird das nicht putzig, sondern wirklich eher fragwürdig. Mhm. Und aus der Maßgabe heraus finde ich es einfach schade, dass so wenig mit Spezialisten gebaut wird. Mhm. Ja, weil ich gehe ja auch nicht zum Zahnarzt und sage, den Dreier machen wir so und den Fünfer und da probieren wir mal eine Brücke und dann noch ein paar Werkstoffe ausprobieren. Beim Architekten kommen die Leute mit irgendeinem Mist, ja, und mit unqualifizierten Geschichten. Ich finde es schon gut, wenn sie Ideen sammeln.
Ja.
Aber da wirklich kreativ was draus zu machen, das sollte bitte immer in der Hände der Architekten sein.
Ja, und tatsächlich auch in der Hände von Spezialisten. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel bei unserem neuen Haus, wir haben jetzt vom anderthalb Jahren ungefähr, ja ziemlich genau anderthalb Jahren gekauft, ein Haus aus den 60ern und haben uns eine Fachfirma in geholt, die es generalunternehmermäßig dann alles auch wieder auf den neuesten Stand gebracht hat. Und da war ein Elektriker dabei und der sagte dann zu mir, Herr Zinne, wenn wir die FI-Schalter jetzt reinsetzen, da gibt es verschiedene Schalter, die sozusagen bei verschiedenen Belastungen rausfliegen. So. Und er sagt, standardmäßig sind das halt so und so viele Millisekunden und ich würde Ihnen aber empfehlen, packen Sie noch einen Fuffi drauf, dann baue ich in die anderen ein. Und ich gucke ihn an, ich sage, aber warum brauche ich das? Wir haben ja nichts. Dann sagt er, glauben Sie mir ein, aus jahrelanger Erfahrung, sage ich Ihnen als Experte, die 50 Euro oder 100 Euro, was das dann kostet, die sind echt mehr als gut investiert. So. Habe ich gesagt, gut, ich wollte mich an dem Tag jetzt mit dem nicht unterstreiten, wir haben keine Kinder und so weiter, aber trotzdem, man weiß ja nie, ne? Dann sind das halt, was weiß ich, 30 Millisekunden und nicht irgendwie 50 oder was auch immer. Naja, und jetzt haben wir gerade eine Lampe installiert und die hatte einen Anschlussfehler in der Lampe, weswegen es zum Kabelbrand kam, nachdem ich Strom draufgelegt hatte. So. Und wäre dieser FI-Schalter, hätten wir uns für den anderen entschieden und nicht das höherwertigere Modell gegeben, sagte jetzt bei der Rückgabe und bei der Beseitigung des Schadens, sagte eben der Mensch, haben Sie Glück, da hatten Sie einen guten Elektriker, weil dadurch, dass das noch schneller rausgeflogen ist als Standard, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie sich weiteren Schaden eben vermieden haben. Und das ist dann halt auch so ein praktisches Beispiel, wenn man das da mal erlebt. Ne? Insofern kann ich deine Forderung ganz gut verstehen, dass du eben auch sagst, also es macht Sinn, dass wir an den richtigen Stellen miteinander sprechen und in Kontakt kommen. Die Frage ist ja nur, John, was sind denn die richtigen Stellen? Also wenn wir über Ressourcen sprechen, wenn wir jetzt auch über deine Leistung sprechen, was sagst du, wo ist es aus deiner Sicht wirklich auch für die nächsten Generationen und auch für das Thema Wohnen wirklich zwingend notwendig, beispielsweise mit jemandem wie dir zu sprechen? Und wo sagst du auch, natürlich sollen sich die Leute auch gerne kreativ austoben und so ihr eigenes Ding da zu Hause draus machen?
Also zum einen möchte ich auf die Ressourcen nochmal zurückkommen, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Also allem voran ist umbauter Raum, in dem wir leben, ist Natur. Also ja. es kann ja nur die Natur ein Stück dieses Raumes opfern, damit wir uns da ein Kleinklima schaffen, in dem wir leben können. Ja. Also umbauter Raum ist die Ressource Nummer eins. Und in der Historie sehen wir auch, ob ich nun 3 Wochen im Urlaub bin, dann sind schon die ersten, ich glaube, 6 oder 8 Beine eingezogen. Mhm. Ja, und nach 30 oder 50 Jahren geht es an die Substanz des Hauses. Nach 300, 400, 500 Jahren oder 1000 Jahren sind ganze Zivilisationen weg. Also wirklich nachweislich hohe Kulturen sind weg. Die Natur holt sich alles wieder. Und ich befürchte einfach, dass wir den Respekt vor der Natur verloren haben. Mhm. Es wird wie wild überall gebaut und ja, und ich glaube, gerade so in der breiten Masse muss jeder sich vor Augen halten, oder ich kann es nur empfehlen, dass es umbauter Raum ist, dass es Natur ist. Mhm. Ja. Der zweite Punkt ist, für jedes Material brauchen wir Energie. Also die zweite Ressource, unwiederbringlich, auch natürliche Ressource, ist eben Energie. Und da müssen wir selbst uns vor Augen halten, welche Energien haben wir. Ja, wir alles, was wir jetzt bauen oder das en gros, fußt auf Erdöl, auf mineralische Energien. Ja. Ja, also es muss irgendwas geschmolzen werden, geschmiedet werden, verhüttet und vergütet werden. Und am Beispiel des Ziegels mache ich das dann immer fest, der wird natürlich gebrannt oder logischerweise gebrannt. Es bringt mir aber nichts. Ja, er kriegt eine Festigkeit, die er nicht unbedingt haben muss. Wir sehen das beispielsweise bei den Fachwerkhäusern, die halt 500, 600, 700 Jahre alt sind. Mhm. Da wurde die Statik, also die Belastung, über ein Holzskelett abgetragen und die Gefache waren aus Lehmziegel, die nicht gebrannt wurden. Mhm. Also enorm ressourcenschonend. Und auch das würde ich immer gerne mal so anstoßen, einfach mit welchem Material baue ich. Mhm. Und unterm Strich letztlich, die dritte Ressource, ich muss es immer irgendwie bezahlen, ja. Mhm. Und da versuche ich den Baufamilien deutlich zu machen, dass ihr das nicht mit Geld bezahlt. Geld ist beliebig, das kann man aufwiegen mit irgendwas. Mhm. Und wenn man noch mehr Geld braucht, also Staaten, Regierungen, dann wiegen die das mit sonst was auf, mit irgendwelchen Ressourcen oder Produktion oder was weiß ich. Jetzt wahrscheinlich noch irgendwas Digitales, was man in die Waagschale werfen kann, um noch mehr Geld zu drucken. Also Geld ist was ganz Absurdes und ist auch nur dann was wert, wenn ich es eintausche. Mhm. Ich versuche den Menschen deutlich zu machen, dass sie das Geld nur haben, weil sie dafür Zeit investieren, ihre Lebens- und Arbeitszeit. Ja. Und das ist die wesentliche Ressource, die auch unwiederbringlich ist. Ja. Die Natur renaturiert sich selbst, regeneriert sich selbst. Die Energien, wir sehen es, also der Planet wird seinen Weg gehen, egal was wir machen. Und wenn wir davon partizipieren wollen, eine schöne Zeit hier haben wollen, dann müssen wir uns das wirklich tagtäglich vor Augen halten, wie wir mit den uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen umgehen. Mhm. Und die persönliche Ressource Nummer eins ist nun mal Zeit. Und die Leute sagen, ja gut, Kredit, 30 Jahre, Festzins, alles wunderbar. Da sind die Kinder nicht nur außer Haus, die haben schon selber Kinder. Mhm. Also das ganze Modell kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Mhm. Und es wird trotzdem gebaut. Und da bin ich wirklich ratlos und machtlos und freue mich immer wieder, über solche Kanäle meine Meinung sagen zu dürfen. Nicht um Recht zu bekommen, sondern um so ein bisschen aufzurühren, aufzurütteln.
Ja, und genau. Und das finde ich halt bei dir auch sehr schön, weil wir hatten uns ja, wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen unterhalten und ich erinnere mich an den Moment und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es gibt ja einfach so, ich nenne sie dann immer so Schlaumeisen, ne, die immer irgendwelche Meinungen haben und eigentlich selber nichts irgendwie umsetzen und dann gibt es ja eben Leute wie dich, die sagen, nee, ich habe mich für ein Thema entschieden, ich möchte für dieses Thema auch öffentlich werben, ich will dafür sensibilisieren und ich ziehe es aber auch in mein eigenes Leben mit rein und ich habe von dir, ich kenne dein Haus jetzt natürlich nicht, aber ich habe gelesen, dass du über Jahre ja auch überlegt hast bei dir selber zu Hause, wie kannst du ein Haus gestalten, was auch diesen Anforderungen gerecht wird. Und ich habe gelesen, das ist natürlich jetzt auch gleich die Frage, was ich mir darunter vorzustellen habe, dass du zum Beispiel mit innenliegenden flexiblen Wandsystemen gearbeitet hast, um Räume mehrfach nutzen zu können und so weiter. Erklär uns kurz, was es damit auf sich hat.
Grundsätzlich schon während des Studiums wird die Frage gestellt, John oder Student, Student, Studentin, wie würdest du für dich bauen, wenn du jetzt bauen wolltest? Dann gibt es in der Anfangsphase natürlich immer bachelige Entwürfe, die man dann in der Landschaft sieht, leider. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt und auch in die Wohnung, in der ich gewohnt habe, da war ich nie wirklich ganz zufrieden mit. Mhm. Ja, am besten waren die Altbauwohnungen, mhm. ja, weil die jene Wohnqualitäten haben, die ich ja eingangs auch nannte. Ja, und beim eigenen Bauen ist es natürlich auch eine große Hürde. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt irgendwie missionarisch umgehen und sagen, du musst das so und so, sondern ich wollte mich nicht einen Tag ärgern, mhm. ja, in dem Haus, in dem ich lebe. Und da habe ich natürlich auch lange dran geplant, mhm. nicht durchgängig. Das war ja parallel von zu Hause im Glück und da gab es einfach die Zeit, nicht durchgängig zu planen. Aber ich denke schon, das hat so 2, 3, 4 Jahre gedauert. Oder abgesehen davon, dass ja diese Eingangsfrage im Studium gestellt wurde, ja. wie würdest du für dich bauen, wenn du bauen wolltest oder müsstest. Insofern ist das eine Frage, die jeder Architekt mit sich trägt, die vielleicht auch jeder Mensch in sich trägt. Ja, wie würdest du bauen, wenn du jetzt bauen mhm. wolltest oder könntest? Und insofern ist das ein langer Reifeprozess. Ich habe dann gemerkt, also alles irgendwie, was statisch und fest ist, behindert einen auch. Mhm. Also wie kriege ich da eine Flexibilität rein? Dann habe ich festgestellt, schon während der Planungsphase, es gibt Dienst, die einfach unsinnig sind, mhm. aber sie gelten. Mhm. Ja, und da habe ich versucht, mich auch von frei zu machen. Da werde ich auch gleich mal ein Beispiel nennen. Und in der Summe ist ein Haustyp entstanden, 10x11 Meter. Und in der Tat haben wir ein Trennwandsystem und wir alle kennen es von Konferenzräumen mhm. oder irgendwelchen Hochzeitshotels. Da hat man große und mhm. kleine Säle und ja, ein solches genau. System habe ich adaptiert. Ich habe auch nichts neu erfunden in dem Haus. Ich habe es irgendwie neu kombiniert. Es ist technisch möglich, ohne Fußleiste auszukommen. Die DIN sieht halt vor, ne, wie der Putzer sich da an der Ecke zu verhalten hat und der Bodenleger. Und weil beide sich nie begegnen auf der Baustelle, muss man das in eine DIN fassen und eine Übergabe definieren. Denn konstruktiv hat es keiner gelöst. Mhm. Ne? Also ist diese Fußleiste ein Kompromiss, dann gibt es Leute, naja, die sagen, das ist doch eine Scheuerleiste, aber es scheuert doch keiner heute. Mhm. Ja? Ja, oder dann mit dem Staubsauger so, da meine ich, aber ne, ob das nur eine Holzleiste ist mhm. oder Putz, also wer den Putz mit dem Staubsauger kaputt machen mhm. will, der sollte den Staubsauger gegen die Wand werfen. Der braucht nicht Staubsaugen. Und da habe ich halt, da habe ich mich selbst als Planer, als Entwickler herausgefordert gefühlt und eine Lösung geschaffen. Hat dann dazu geführt, dass die Baustelle so ein bisschen rückwärts entstanden ist. Wir haben erst den Boden gelegt. Mhm. Ja, denn der Boden muss ja eine Bewegungsfuge haben. Wir haben Fußbodenheizung und haben zunächst erstmal ein Laminat gelegt, in Teilbereichen Fliese. Und der Boden durch seine Wärmeschwankung, warm-kalt, ist er ja in Bewegung. Mhm. Also muss ich ihn ablösen von dem angrenzenden Material. Und in der Regel wird der Fußboden nachher gelegt, wenn der Putz schon fertig ist und dann überdeckt die Fußleiste diese Bewegungsfuge. Ja. Da habe ich gesagt, es ist auflösbar. Wir mhm. haben erst den Fußboden gelegt, wir haben den Boden erst gefliest, dann haben wir ein Putzprofil an die Wand gemacht, mhm. parallel 3 Millimeter umlaufend mhm. Über den bereits fertigen Boden, der natürlich geschützt und also abgedeckt war für die anderen Gewerke. Und an diesem Profil konnten die Putzer dann auch super anarbeiten. Ja, und dann haben wir nachher diese Folien alles weggemacht und waren fertig. Und es ist bis heute perfekt. Ja. Mhm. Ich kann jeden Schrank an die Wand stellen, was ja manchmal eine Hürde ist, wenn eine Fußleiste ist genau. und so weiter. So habe ich mich wirklich in ganz, ganz viele Details reingedacht. Das ist ja auch die Aufgabe des Architekten. Das ist ja Diplom-Ingenieur, also ein Entwickler, Erfinder oder halt einer, der solche konstruktiven Details auflöst. Und eine weitere DIN, die ich auch nie verstanden habe. Also zum einen geht unsere Haustür nach außen auf.
Ja.
Ja, sagt jeder, warum? Mhm. Ja, weil die geht doch nach innen aus. Da meine ich, innen ist Wohnraum. Mhm. Den muss ich bezahlen und heizen. Und mhm. in dem Moment, wo die Tür nach innen aufgeht, fehlt mir da so ein Stück Raum. Ja. Und ich habe eine Zone hinter der Tür, die nicht wirklich nutzbar ist.
Richtig.
Ja, also ich muss mich schon entscheiden, es sei denn, ich gehe ganz in der Ecke ins Haus,
ja.
dass die Tür so an die Außenwand anschlägt. Nein, die gehen auf jeden Fall nach außen auf. Und das ist auch konstruktiv dann einfacher. Zum Grundkonzept, es ist ein Holzhaus, was in einem Glashaus steht, mhm. weil Glas ein guter Witterungsschutz ist. Und da habe ich eine standardmäßige Fassade gewählt. Mhm. Ja? Standardmäßig, wie wir es eher im Gewerbebau kennen. Und im Gewerbebau gehen die Türen putzigerweise nach außen auf. Mhm. Die Funktion ist immer die gleiche. Mhm. Das ist der Witterungsschutz oder auch Schutz zwischen innen und außen. Ich sage mal, wenn jetzt einer mit großer Macht oder Kraft rein möchte ins Haus, ist es natürlich schwieriger, wenn er die Tür erstmal nach außen ziehen mhm. muss. Ja, also es schützt mich auch, ne, vor Eindringlingen, die da ungewollt sind oder ne, einfach nur als Bild. Der zweite Punkt ist, dass eine Balkontür oder eine Terrassentür, da sieht die DIN vor, dass eine Schwelle ist, damit im Winter kein Wasser reinläuft.
Ja.
Ja. Was ist denn das für ein Dünnsinn? Ja, jeder Balkon hat da so eine Stolperkante. Die Funktion ist absolut die gleiche. Das ist der Übergang zwischen innen und außen. Und an der anderen Tür, am gleichen Haus, muss da eine Schwelle sein. Und die DIN sieht dann vor, dass zwischen dieser obersten Kante, wo sich Wasser rückstauen kann, bis zur wasserführenden Ebene müssen 15 cm sein. Mhm. Ansonsten kann ich es noch reduzieren, wenn da eine Rinne ist, die das Wasser abführt, die dann auch noch geheizt ist. Also so ein Dünnsinn. Wem ist denn das dienlich? Und dann ist mir deutlich geworden, das dient nicht dem Menschen, nicht der Funktion, nicht der Sache. Form follows Function ist ja meine Philosophie auch. Es dient der Industrie. Mhm. Es dient einem Kreislauf, der eben auch irgendwie am Leben gehalten werden muss. Mhm. Und das habe ich in vielen Teilen gefunden, mhm, während der Entwicklung und auch im weiteren Leben. Viele Dinge werden einfach nur gemacht, damit andere von partizipieren können, mhm, und nicht die, die einen Nutzen, mhm, von haben. Es wird argumentiert, ja, bei der Balkontür, dass eben Schnee ein bisschen antauen kann tagsüber, dann friert er nachts wieder und dann baut sich eine Schicht auf. Ja. Da sage ich, das ist auch an der Haustür auch. Ist genau das Gleiche. Und wenn die Tür nach innen aufgeht, ja, dann habe ich beim größeren Schnee, den wir leider nicht mehr so haben, aber dann habe ich diese Riesenwelle im Haus. Mhm. Wenn die Tür nach außen aufgeht, habe ich überhaupt keine Probleme. Ich, mhm, schiebe den Schnee weg, ja, und dann kann ich die Schippe holen, die auch schon draußen steht, und kann direkt weitermachen. Nach, mhm, innen habe ich erstmal das ganze Gelerch, mhm, im Haus.
Ja. Was ich bei diesem Beispiel jetzt ganz spannend fand, wo du sagtest, toter Raum, ne? So als Schlagwort, ich bin mir gerade bei uns so das Haus durchgegangen, wir haben zum Beispiel so einen kleinen Flur, und das ist genauso, wie du sagst, jedes Mal, wenn ich die Tür dann aufmache, also nach innen die Eingangstür, muss ich selber schon 3 Schritte zurückgehen und denke mir so, das ist eigentlich schade, weil wenn sie andersrum aufgehen würde, könnte ich da zum Beispiel eine Garderobe hinsetzen, was ich so nicht machen kann. Ne? Und das ist ja im privaten wie im unternehmerischen Kontext ist das, glaube ich, auch immer ein Thema. Und die Frage, die ich mir also stelle mit totem Raum ist, wir haben ja im Prinzip ganz vielen toten Raum. Ne? Also auch Zimmer, die wir beispielsweise nur 2-mal am Tag irgendwie Badezimmer oder irgend sowas nutzen für eine halbe Stunde und danach ist das Ding leer, wird überhaupt nicht mehr genutzt, muss irgendwie beheizt werden und so weiter. Ich sehe dich schmunzeln und wahrscheinlich hört man dich auch in der Aufnahme ein bisschen schmunzeln. Hast du dir darüber auch Gedanken zu Hause gemacht? Also ich jetzt mal blöd gefragt, duschst du parallel im Wohnzimmer oder duschst du zeitgleich im Wohnzimmer, schiebst dann eine Wand rum und anschließend ist es ein Schlafbereich oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, fast. Also ich habe wirklich jeden Raum für sich unter die Lupe genommen und da spielt auch die Tür eine Rolle. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Haustür.
Ja.
Ich habe es nie verstanden, auch teilweise bei unseren Fernsehbaustellen nicht, warum wir mit der Tür in den Raum reingehen. Mhm. Ja, der Flur ist, das ist der Raum, den ich am wenigsten brauche.
Ja.
Da husche ich mal durch.
Ja.
Ich glaube, das kann ich in wenigen Minuten am Tag zusammenfassen. Mhm. Warum geht die Tür da nicht in den Flur auf? Das, mhm, ist der unnützeste Raum, der hat natürlich einen Nutzen, klar. Aber so für die Lebens- und Wohnräume, da steht er in der Liste ganz hinten. Mhm. Auch die Zimmertür, es geht immer nach innen, dann habe ich eben diese komischen, ja, es gibt ja keinen Totenraum. Es sind so Fehlräume, so ungenutzt. Mhm. Und ich habe bei mir wirklich geschaut und jeden einzelnen Raum habe ich in der Theorie, in der Planungsphase komplett durchdekliniert. Mhm. Und ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass das Bad so wenig genutzt wird, halt morgens irgendwie Viertelstunde, abends eine Viertelstunde. Das bedeutet ja mathematisch, dass 23,5 Stunden am Tag habe ich einen Raum, den ich faktisch nicht nutze.
Ja.
Die Toilette ein bisschen außen vor, die brauche ich sicherlich auch wenig, ist aber eine Notdurft, um die komme ich nicht umhin.
Ja.
Und die nimmt auch nicht viel Raum in Anspruch. Ja, das kann ich auch gut reduzieren. Das kennen wir vom Wohnmobil oder vom ICE. Das funktioniert wirklich auf kleinstem Raume. Bei den Bädern ist es ganz anders. Dann sollen das irgendwie Wohlfühloasen sein, ein Begriff, den ich schon nicht mehr hören kann. Weil dieser Kosten-Nutzen, dieses Verhältnis stimmt einfach überhaupt, mhm, nicht mehr. Das ist nämlich der teuerste Raum, mhm, des Hauses. Da ist so viel Technik drin, ob das nun eingebaute Technik ist, dann bin ich schnell bei den Ressourcen. Das sind versiegelte Oberflächen, ich muss mich mit Luft und Klima auseinandersetzen und. Dann wird das belichtet und belüftet auch noch, also zwischen innen und außen. Da habe ich eine Variable drin, wenn das Fenster offen steht und es wird zu kalt, da habe ich Kondens und so weiter. Und da habe ich intensiv drüber nachgedacht und dann auch festgestellt oder mir selbst die Frage gestellt, brauche ich den Raum? Mhm. Ja, brauche ich einen solchen Raum, klassischen Raum, wie er in aller Munde ist? Oder gibt es eine Alternative?
Ja.
Und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, als es vom Grundriss her bei meinem Haus konkreter wurde, versucht zu denken ohne diesen Raum. Ja, mhm. Es muss eine konstruktive Lösung geben. Und mhm. in der Tat habe ich eben einen Flur, ein Teilstück eines Flures dahingehend definiert, dass eben beide Wände gefliest sind und der Boden auch. Der Boden zudem auch noch schräg. Mhm. Ja, der hat so eine Neigung von 2 Zentimetern. Und also auf der einen Seite ist er 2 Zentimeter höher, auf der anderen Seite 2 Zentimeter tiefer. Das Besondere dabei ist, dass in der Mitte die Nullzone ist, ist klar. Mhm. Ja, das kann man sich gut vorstellen, wie so bei einer Wippe, die ist halt in der Mitte. Und in dieser Zone gehe ich. Das heißt, wenn ich durch diesen Duschbereich gehe,
hast du keinerlei Effekt.
Genau, dann habe ich keine Stufe und nichts. Und dieser Flur hat etwa 2 Meter und dann habe ich eben in einem Abstand vorne und hinten an diesem Flur Glastrennwände, also Duschtrennwände, genau, angebracht, die ich eben so wegklappe, dass sie im Tag, im täglichen Nutzen nicht wahrnehmbar sind.
Ja. Ja.
Und dann ist auch die ganze Dusche weg. Also wenn ich sie nicht brauche, wenn ich das Bad nicht brauche, ist es weg. Ja, und das ist natürlich die Spannend. Lösung der Aufgabe. Auf der rechten Seite oder auf der einen Seite habe ich eben 2 Wasserspeier, eine Handbrause, die in der Wand verschwindet, weil auch so Duschläuche ist ja das Schrecklichste, was man sich im Bad vorstellen kann. Und gegenüber habe ich einen Waschtisch, dann wörtlich genommen, ist wirklich nur noch eine Tischplatte, die in der Wand steckt, weil dieses ganze Gelärch drunter erfüllt eine DIN, aber ist alles andere als irgendwie nützlich. Ja. Ja? Und auch sowohl die Wasserspeier, die Armaturen, alles unterputzt. Und da sagt jeder, aber ne, du hast ja jetzt gar kein Eckventil und wie willst du einen Wasserhahn austauschen? In der Startphase habe ich das Haus ein bisschen öffentlich gemacht und Tag der offenen Tür gab es oder Tag der Architektur, da war es öffentlich, waren 450 Leute da an 3 Tagen, die ich da durchgeschleust habe. Und da war ein älteres Paar und sagten, wenn ich da unten kein Eckventil habe und kein Siphon, wie kümmere ich mich denn? Ja. Wie kann ich denn Wasserhahn austauschen? Dann sagte ich, sinngemäß, guter Mann, wertschätzend, hochbetagt. Würden Sie mir dann bitte rückmelden, wie oft Sie bei sich in Ihren Wohnungen und Häusern Wasserhähne ausgetauscht haben? Mhm. Da sagte er, nie. Mhm. Da meinte ich, danke. Mhm. Das ist genau der Punkt, dass ein Wasserhahn ist keine Variable. Also natürlich folgt er irgendwann im Design, also von Colanin Wasserhahn, die Epoche ist vorbei, auch die Keramik. Dann stellt sich nicht die Frage, brauche ich einen Wasserhahn, sondern wie ist mein Lebensgefühl heute? Mhm. Brauche ich das Bad noch? Mhm. Idealerweise dann brauche ich das Bad noch an der Stelle oder brauche ich überhaupt noch ein Bad? Mhm. Und 10 Jahre, also wir haben in 2010 gebaut, 2009 angefangen, 2010 eingezogen und zurückblickend die 10 Jahre steht natürlich alles auf dem Prüfstand. Und in der Tat ist es so, es gibt keinen Punkt, an dem ich mich ärgere. Mhm. Ja, es ist wirklich gut aufgegangen, keine Fußleisten, Fugenbild, alles top. Auch kein sichtbares Silikon ist ganz wichtig, weil der Handwerker, der erfüllt ja die DIN und sagt, ist eine Wartungsfuge, die hält halt nur 2 Jahre.
Ja.
Warum? Ja, warum gibt es da eine andere Lösung? Und wenn das Material nur 2 Jahre hält, bedeutet ja auch, dass es vergammelt, dass es irgendwie vergeht. Und das will ich auf jeden Fall nicht sehen. Ja, und deswegen schaue ich natürlich, dass das Silikon dort, wo es erforderlich ist, oder anders gesagt, ein Bad, dort, wo das Wasser abgeführt wird, muss natürlich dicht sein.
Ja.
Und ich habe das eben konstruktiv so gelöst. Also das Beste, was man machen kann, ist eigentlich die Fugen offen lassen.
Mhm.
Ja. Und zwischen Wand und Boden sind die Fugen halt offen. Das funktioniert auch. Warum? Weil dann Luft durchgeht. Ne? Weil das Wasser von alleine weggeht, wird verdampft. Also es ist ganz großartig, wenn man sich damit beschäftigt. In der Summe würde ich mal gar nicht sagen, dass es deswegen teurer geworden ist, weil ich ja so viel weggelassen habe. Ähnlich ist es dann auch mit der Küche. Ich habe ja Tischler gelernt und war auch lange im Beruf und auch darüber nachgedacht. Also ich koche jetzt nicht so oft und wenn, dann Kaffee oder mal einen Tee. Dennoch habe ich das genau beobachtet, was passiert wo. Insbesondere natürlich auch die 239 Baustellen, die wir bei Zuhause im Glück gemacht haben und der Dialog mit den Menschen.
Ja.
Das ist ein Riesenthema. Mir ist dann deutlich geworden, es ist vor allen Dingen ein Marketingthema, derer die Küchen verkaufen und vertreiben.
Ja.
Wir haben 10 Jahre lang keine Dunstabzugshaube und wir haben nirgendwo irgendwo eine Fettschicht, wo dann sich irgendwie Viecher breit machen, weil was verdunstet ist immer Wasser. Das muss man sich vor Augen halten. Also es kocht keiner mit 230 Grad irgendwelches Öl, was dann verdunstet. Mhm. Ansonsten kommt da oben nichts an. Ja. Das ist so ein Nebenbeispiel. Das andere ist, dass ich auch da wieder die Waagschale geworfen habe, wann brauche ich den Herd? Mhm. Den brauche ich so wenig, wahrscheinlich noch weniger als das Bad. Jetzt nicht ich persönlich mit Familie, ne, zwei Erwachsene, drei Kinder, brauchen wir das schon öfter. Aber über den Tageszyklus hinweg ist es eigentlich der geringste Teil. Mhm. Ne, brauche ich den Herd. Also war für mich klar, der muss weg, wenn ich ihn nicht brauche. Ne, der Herd ist in der Schublade, die ziehe ich raus. Der hat so kleine Schnepper, sodass dass der Herd fest ist. Mhm. Dann wird er gekocht und dann, wenn der Zauber zu Ende ist, zack, ist der Herd weg. Und noch extremer ist es ja bei der Spüle, die brauche ich ja noch weniger. Und ich habe es wirklich geschafft, eine Spüle in eine Schublade reinzubringen mit Zulauf und Ablauf. Und 10 Jahre wirklich ohne Funktionsstörung tut es das Ding. Ich ziehe das Ding raus, das ist so ein klappbarer Wasserhahn. Das muss man nicht designen, da gibt es ja diese mit so einer komischen Spirale. Und dann wird das Design, weil es halt auch da ist. Ne? Dann stürzt nicht Designer drauf, dann wird es hin und her gestaltet. Aber es löst ja das Problem nicht. Mhm. Ja, und ich habe einen klappbaren genommen, das kennt der eine andere vielleicht aus dem Wohnmobil oder Schiffsbau. Oder auch wenn ich ein Fenster direkt oberhalb der Spüle habe, dann kann man so diesen Wasserhahn oder Halster, den Auslauf, den kann man dann wegklappen. Und genau das habe ich nämlich gemacht. Mhm. Ich klappe den weg und mit der Schublade zack, zu. Weg,
schön ist, dass du gerade das Beispiel mit dem Campervan genommen hast. Das ist ja so ein Traum von mir, nicht? Wenn wir eigentlich, ich sage jetzt die Marke nicht, aber schon seit Jahren so ein Transporter holen und sage, und dann baue ich da um. Seit heute weiß ich, wen ich anrufe und sage, John, können wir mal bitte den Campervan dementsprechend umbauen? Es ist ja wirklich Wahnsinn, wenn ich dir so zuhöre. Ich glaube, es ist eine der anspruchsvollsten Sendungen, in Anführungszeichen, die wir bisher hatten, weil du so teilweise auch in den Details reingehst, wo ich mich jetzt hier im Gespräch dabei ertappe und denke, verdammt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, wie oft brauche ich den Herd eigentlich? Stimmt, warum steht er da eigentlich? Stimmt, wieso ist das eigentlich so und so? Und das führt mich so ein bisschen zurück auf diese Glaubenssätze und Überzeugung, wie wir natürlich auch einfach groß geworden sind oder wie wir damit umgehen. Und wir sehen es ja auch in Unternehmen, wenn die dann wirklich mal in neue Raumkonzepte gehen, also sei es dann Hamburg oder auch diverse andere, die ja schon überlegen mit Großraum und mit Coworking Spaces und mit flexiblen Arbeitsplätzen und mit irgendwie Rollcontainern, die von A nach B und irgendwie ein Raum, der dann gleichzeitig Meetingraum, dann wird einmal gedreht und dann ist es irgendwie wieder ein anderes Büro und so weiter. Ich habe auch im Vorfeld mal von unserem Gespräch mich mal so mit Orten wie Shanghai, Dubai, Tel Aviv oder eben auch Darmstadt zum Beispiel in Deutschland, fiel mir ganz positiv auf, beschäftigt. Und bei all diesen Orten stelle ich fest, dass es nicht nur um Wohnraum geht, sondern ja auch immer so eine Art Inkubatorfunktion auch für Individualität und letztendlich auch für Erfolgsgeschichten, für Trends und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass auch wenn ich mit dir spreche, dass es eigentlich notwendig ist, dass wir dieses Thema wirklich auch gesellschaftlich in den Mittelpunkt stellen und uns auch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das auf Städte, welche Auswirkungen hat das auf Stadtzüge und so weiter. Zugegebenermaßen, die Frage ist ein bisschen groß, aber vielleicht kannst du sie zumindest mit ein paar Eckpunkten beantworten. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier zum Beispiel in Hamburg sowas wie eine Hafen City entsteht oder in anderen Städten irgendeine andere, ist ja austauschbar. Aber was glaubst du, was sind so ganz wichtige Trends, worüber man heute sprechen muss, wo wir als Gesellschaft auch auf der politischen Ebene den Mut haben sollten, solche Entscheidungen zu treffen, damit wir dann eben mit umbautem Raum, mit Materialien und letztendlich auch mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, dann eben auch wirklich gut klarkommen und es in Einklang auch mit der Natur ist.
Ich weiß nicht, ob wir auf der Suche sein sollten nach einem Trend, ja, sondern ich glaube, es ist die letzte Chance unserer Generation, jetzt das Ruder noch rumzureißen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht mehr anmaßen, im großen Stile mineralisch zu bauen. Mhm. Ja, da ist die Energie ist weg, die Ressource ist weg. Wir haben die Möglichkeit, in Holz zu bauen, massiv, also eben nicht mehr das Fachwerk, sondern massive Plattenbauweise. Mhm. Klar ist der Begriff Plattenbau in unserem deutschsprachigen Raum belegt. Deswegen sage ich, das ist so Platte 4.0. Ja. Das ist wirklich Grenze- und Kultur übergreifend. Holz ist ein nachwachsender Werkstoff, der von sich aus sich produziert.
Ja.
Ne? Und wir brauchen nichts zu tun, außer respektvoll mit der Natur umzugehen und es funktioniert. Mhm. Und wir sind sogar in der Lage, also ich betone den deutschsprachigen Raum deshalb, weil ich mich nur in diesem kleineren Raum belesen konnte. Ich bin da auch nicht wissenschaftlich unterwegs, aber ich habe erfahren, dass Deutschland ein Holzproduzent ist, also produziert mehr Holz, als verbaut wird. Das wäre schon so ein Meilenstein. Und nicht nur, dass er ohne zusätzliche Energie von uns entsteht, im Vergleich zu Beton oder Stahl oder Ziegel, kommt die Energie von der Sonne. Und jetzt kommt der wunderbare Moment des Baumes, weil er es auch noch schafft, den Kohlenstoff aus der Luft zu ziehen. Also ja. CO2 ist ein Riesenthema für uns. CO2 ist ja eben Sauerstoff dabei. Und der Baum schafft es, die CO2-Belastung oder das CO2 aufzuspalten, produziert Sauerstoff und lagert den Kohlenstoff zusammen mit anderen Stoffen, natürlich Wasserstoff und so weiter, lagert er ein und macht dieses Gas zur Materie. Und das ist doch das Wunderbarste, was uns passieren kann. Ja? Und es ist bautechnisch möglich, 2, 3, 4, 5-geschossig zu bauen. Es gibt Hochhäuser, die aus Holz gebaut werden. Ja, bitte, tut es. Ja? Und macht es nicht als Option, also vom Gesetzgeber her, sondern macht es zur Pflicht, in Holz zu bauen. Das ist nichts von heute auf morgen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man das politisch schärft, ja, oder schärfer formuliert, dass dann ein Umdenken anfängt. Ja. Viele sagen, ja, wenn ich an die Wand klopfe, ist irgendwie hohl oder ich mag nicht im Cello wohnen. Das ist alles andere als wahrheitsgemäß. Das ist eher verfälschend. Also ein massiver Bau in Holz nützt uns allen, allem voran denen, die da drin wohnen, weil es eben auch eine hohe Raum- und Klimaqualität hat.
Und ich kann es bestätigen, ich erinnere mich an einen lieben Bekannten, den ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte, der in Schweden damals tatsächlich sich den Traum von einem Haus erfüllt hat und hat von vornherein auch auf Holz gesetzt, hat dort also ein Holzhaus hingesetzt. Und es war eines der schönsten Häuser, in denen ich, glaube ich, je war. Also große Fenster tatsächlich, die hier eingefasst waren. Wunderbar, alles in Holz und viel, viel Natur. Unterschiedliche geometrische Formen, einzelne Räume dann so als Anbau auch in den Kreisoptik, beziehungsweise mit so einem Kreisdach letztendlich, was dann wieder ganz tolle Glaselemente hatte. Also ich finde, Holz ist sowieso ein unglaublich tolles Element. Und ich glaube, jeder, der da mal drin war, wird sich wohlfühlen. Ne?
Genau, genau. Und wer es nicht mag, der kann es auch weiß streichen.
Ja, genau.
Und wenn es
genau.
wieder einer mag, kann es wieder unterstreichen.
Ja.
Es ist natürlich nicht das Holz alleine, sondern wir müssen auch über die Grundrisse nachdenken. Ja. Wir müssen wirtschaftlicher bauen. Das heißt ja nicht, dass es billiger wird, sondern Kosten-Nutzen muss ich ein gutes Verhältnis bringen. Ich bin auch der Auffassung, alles, was traditionell jetzt mit Heizung gebaut wird, geht in die falsche Richtung. Das ist mehr so meine persönliche Meinung und Erfahrung, als dass ich das wissenschaftlich bewegen kann.
Ja.
Ist so ein bisschen Bauchgefühl. Ich bin der Auffassung, der Mensch hat es in 200 Jahren Warmwasser in der häuslichen Umgebung nicht geschafft, Wasser und Feuer zusammenzubringen. Mhm. Auch die Anlagen, die heute eingebaut werden, die können noch so neu und digital sein und smart und was weiß ich. Ja, in 5 Jahren geht's los. Mit irgendwo tropft es. Irgendwo geht irgendwas los. Oder ich muss lüften. Dann kommt eine Opferanode rein. Das ist was viele Leute nicht wissen. Eine Opferanode, das heißt der Name. Allein schon. Mhm. Kennst du ihn
auf der Anode? Nein.
Nee. Es ist so, dass im Heizungssystem sind eben verschiedene Metalle untereinander und da entsteht Elektrolyse einfach. Ne? Und das löst das System auf. Da sage ich, wie, das löst das System auf? Ja, Punkt. Ja, und deswegen kommt die Opferanode rein als das schwächste Element, die dann geopfert wird und muss immer wieder ausgewechselt werden. Das heißt, wir haben es mit Systemen zu tun, insbesondere wenn ich ältere Systeme saniere. Ich weiß ja nicht, was wo eingebaut wurde. Habe ich eben edle und unedle Metalle zusammen und dann geht das los. Aber da bin ich nicht der Spezialist, was Chemie betrifft.
Ja.
Ich sehe es halt da und dort. Ja. Ja, und wir werden gerufen, ja, hier tropft es. Ja.
Ja.
Und das ist der Punkt, einfach zu sagen, müssen wir nicht in anderen Systemen denken, per se. Ja, ich bin der Auffassung, ja, wir müssen jetzt dran denken und das Ruder rumreißen. Da wird kein Installateur arbeitslos. Im Gegenteil, die haben sowieso schon die Bücher voll und wir haben keinen Nachwuchs mehr. Wir helfen denen, wenn wir jetzt anfangen, neu zu bauen, ohne Wasserheizung. Ja, auch Solarthermie auf dem Dach.
Ja. Ja,
das ist da oben viel zu heiß. Und allein die Vorstellung, ich muss ja aus hygienischen Gründen das Wasser erstmal auf 60 Grad bringen, wegen der Verkeimung oder um die zu verhindern, um es dann an der Dusche runterzukühlen. Moment mal, ich kühle das Wasser runter, was ich vorher geheizt habe. Was für ein Irrsinn. Ja? Oder die Zirkulation. Ich will in dem Moment, wo ich dusche, warmes Wasser haben.
Ja.
Also 24 oder 23 Stunden am Tag und 55 Minuten rotiert das in der Leitung zwischen Pufferspeicher und dem Verbraucher der Dusche, damit ich dann, wenn ich mir die Zähne putze, warmes Wasser habe. Was ist das für ein Irrsinn? Ja? Nicht nur, wenn man sich das vor Augen hält, sondern die ganze Maschinerie dahinter. Ich muss es Tag und Nacht betreiben. Das ist das i-Tüpfelchen. Ich muss es ja erstmal bauen. Ich muss es mir erstellen. Und diese Ressourcen Ressourcen sind alle weg. Also Primärenergie, die da drin ist, um das zu erstellen, gefolgt von den Metallen. Das sind alles edle Metalle, die fehlen uns nicht. Ja, wir haben diese Kreisläufe einigermaßen. Mhm. Wenn ich an Sanierung denke, würde ich am liebsten all das rausreißen. Mhm. Ja, alles, was wasserführend ist, es bleibt eine Kaltwasserleitung, mhm. ja, die in eine Richtung durchspült ist, dann habe ich das Verkeimungsthema nicht, mhm. ja, weil immer wieder frisches Wasser nachkommt und ich mache es dann elektrisch dort warm, wo ich es brauche und auch nur dann, wenn ich es brauche, punktum. Da kann ich sehr hocheffiziente Systeme nutzen und Strom ist nun mal eine Ressource, eine Energiequelle, die unerschöpflich ist, wenn wir vernünftig damit umgehen. Mhm. Sprich Sonnenenergie. Wir haben keine Alternative als Sonnenenergie, Windenergie und Wasserkraft. Ja? Um nur drei zu nennen. Alles andere, ne, wo wir als Mensch zündeln oder was weiß ich, Atome spalten, das ist endlich, ja, und hoffentlich bald.
Ja, hoffentlich bald, ja, also vielleicht kann man zusammenfassen, geht es darum, dass Häuser nicht mehr nur smart, smart, smart sein sollen, mhm. sondern dass es vielleicht um mehr Intelligenz geht, um auch Lebensräume und Wohnräume zu schaffen und tatsächlich auch Unternehmensräume, da geht es ja letztendlich auch drum, und, die auch wirklich intelligent dann sind und eben nicht nur smart, ne, an der Stelle.
Und was das smart betrifft, ja, alle unsere Geräte, die wir hier haben, auch, ich schaue mich hier so ein bisschen um, Computer etc., ja. das erste Bauteil in diesen Geräten ist ein Trafo, das ja. heißt, die fahren gar nicht mit 230 Volt.
Ja.
Also denke ich an Häuser nach, die mit Gleichstrom fahren. Wir haben es beim Auto. Ich kann ja fast jedes Gerät, ja. Auch teilweise Haushaltsgeräte, im Auto laden über Konverter. Also ich würde es eher umgekehrt machen, ja, und sagen, ja, die meisten Geräte laufen mit Gleichstrom, auch was Leuchten betrifft. Das würde alles wunderbar funktionieren. Also könnten wir da auch in anderen Systemen denken. Ich habe es niemals wissenschaftlich ausgerollt. Es ist so ein Bauchgefühl und ja, zurückblickend muss ich schon sagen, ich habe immer wieder gut damit gelegen. Ein Beispiel vielleicht noch zu dieser Duschsituation. Ich habe zurückblickend diese 10 Jahre Erfahrung bestätigen, dass es sogar noch einen besseren Ort für die Dusche gibt.
Mhm, ne? Erzähl.
Und zwar ist das der Windfang.
Ja, du lachst.
Ich werde da auch belächelt für, aber wenn ich das jetzt mal in die Praxis umsetze, ja, spielt uns sogar die Digitalisierung in die Karten. Also bei mir klingelt keiner an der Tür, der sich nicht vorher angemeldet hat. Selbst das Päckchen, was kommt, weiß ich minutengenau, was kommt.
Ja.
Warum jetzt der Windfang? Aus zweierlei Gründen. Das ist der Flur, der am allerwenigsten genutzt wird.
Ja,
also im Haus sause ich noch mal ein bisschen öfter um.
Ja.
Vor allen Dingen, er ist am höchsten kontaminiert. Das ist die Schleuse zwischen innen und außen.
Ja.
Also wenn der Opa schon wieder mit Gummistiefeln reinkommt.
Ja.
Gott hab ihm selig.
Ja.
Aber ne, das ist einfach so ein Bild. Oder die Nachbarn mit dem Hund oder Leute mit Hund.
Ja.
Ich habe eine Schleuse und da kann ich tagesaktuell immer sauber machen. Und wenn ich nicht dusche, habe ich eine Brause und kann halt sauber machen.
Ja.
Ob das Fahrrad ist oder der Ranzen vom Kind, der in der Pfütze gelandet ist oder sonst irgendwas. Das ist der ideale Raum. Ja. A, kriegt er dann Doppelnutzen. Ansonsten ist es nur ein Windfang. Und B, ja, ist es auch das Aushängeschild. Das heißt, der ist immer sauber. Ja, da bin ich gerade dabei, das konstruktiver umzusetzen und habe richtig Spaß daran, weil es funktioniert. Das ist ganz wunderbar.
Faszinierend, absolut faszinierend. Starke Forderungen, schöne Bilder, sehr konkret. Mhm. Und ich glaube, vor allen Dingen möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal einladen, gerade wenn es auch im unternehmerischen Kontext jetzt Hörer von euch gibt, die sagen, Mensch, wir wollen umbauen, wir haben irgendwas bei uns im Unternehmen, wir denken über neue Flächen nach, wir wollen sanieren oder was auch immer. Dass, glaube ich, aus diesem Gespräch zumindest klar geworden ist, dass man sich mit dir einfach mal unterhalten sollte. Ich packe auch gerne noch den entsprechenden Link von John mit in die Shownotes rein, dann könnt ihr da draufklicken und John mal anrufen. Denn ich glaube, eins ist sehr klar geworden, im Zweifel selbst als Sparringspartner für ein Gespräch kann es sehr, sehr lohnenswert sein, sich mit John Kosmaler über das Thema zu unterhalten.
Danke.
Mir hat es viel Freude gemacht. Ich werde jetzt ganz kleinmütig nach Hause gehen und sagen, wir müssen unser Pfad neu umplanen. Wir haben es gerade ganz groß als Wohlfühloase gemacht, ich gebe es zu. Nein, aber natürlich haben wir tatsächlich auch darauf geachtet, wie können wir an unterschiedlichen Stellen auch mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und es ist in der Tat so, und das ist vielleicht auch nochmal ein Zuruf so von meiner Seite als Konsument, auch so in die Richtung von Architekten. Architekten sind sehr, sehr weit weg. Also so in meinem Empfinden her haben sie so einen sehr elitären Charakter, wirken in der Außenkommunikation, die mit Sicherheit falsch sein kann, gar nicht die Frage. Aber in aller Regel ist es belegt mit hohen Kosten, mit umständlich, mit sich verwirklichen wollen und so weiter. Und vielleicht ist es auch einfach mal eine schöne Idee, weil ich fand das sehr unglaublich viele tolle, inspirative Gedanken, dass es vielleicht einfach mal einen Architekten wie dich gibt, der auch an dieser Stelle sagt, auch das darf sich ändern und der Begriff und der Beruf des Architekten darf einfach nahbarer sein und genauso wie es selbstverständlich ist, zum Metzger zu gehen oder wie du vorhin sagst, zum Zahnarzt, genauso ist es vielleicht auch einfach toll, wenn man sich vorstellt, dass in 10, 20 Jahren einfach jeder junge Mensch, jede junge Familie einfach sagt, okay, Ich gehe zum Architekten, das ist für mich genauso selbstverständlich wie zum Bäcker zu gehen.
Auch wenn du es schon fast abmoderiert hast, das Gespräch würde ich an der Stelle dankend ergänzen,
gerne.
Ja, dass eben der Architekt nicht derjenige ist, der einen Bau teuer macht, sondern nur er kann es günstiger machen.
Ja.
Und vor allen Dingen, das ist leider in der Baulandschaft so, dass die Architekten eben Erfüllungsgehilfen sind, meist von den Bauherrschaften, die eben ihre Träume umsetzen wollen.
Ja.
Und da entstehen die hohen Kosten, nämlich das ist die Wohlfühloase,
ja.
Das sind irgendwelche Umweltanlagen. Der Bund gibt einiges an Fördergeldern dazu. Das hilft aber nur der Industrie,
ja,
und nicht dem Häuslebau. Und ich glaube, dass man den Architekten durchaus mehr Freiheit geben sollte, auch wirklich wegzulassen.
Ja.
In diesem kurzen Gespräch ist vielleicht deutlich geworden, dass es wirklich die Möglichkeit gibt,
ja,
wegzulassen, ohne entbehren zu müssen,
ja,
ja, ohne dass einem was fehlt.
Ja.
Es entsteht dadurch eine Optimierung,
ja,
und nicht eine Reduzierung. Und das ist mein Anspruch, auch im Dialog und auch in Richtung Medien, den Architekten auch mehr Gehör zu schenken und auch mehr Freiheit zu geben, aus ihrem Portfolio schöpfen zu dürfen und nicht dauernd irgendwie Hochglanzmagazine vorgelegt zu bekommen und sagen, so soll mein Bad werden.
Mm,
ja, mm. Das ist das, was dann auch zu hohen Kosten führt.
Mm.
Beispiel Heizungsanlage, ich habe es eingangs genannt, wird hochgefördert in vielen Bereichen. Ich werde aber den Aufwand, den ich habe, eine solche Installation zu erstellen, nicht mit Öleinsparung oder mit Heizmittel irgendwie amortisieren können.
Ja, ja.
Und das ist halt ein Trugschluss auch. Und da müssen wir viel mehr in die Medien gehen, viel mehr in die Kommunikation gehen und deutlich machen, dass es Alternativen gibt,
ja,
die vor allen Dingen einfach sind und deswegen auch nachhaltig sind.
Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr eventuell sogar zu den Medien gehört, John ist mehr als ausreichend bekannt. Wir wissen, er ist auch irgendwo gelistet. Also ihr werdet es hinbekommen. Insofern habt eine schöne Woche. Trefft eure mutigen Entscheidungen und auch so wie John auch mal ein Thema zu nehmen, wo vielleicht Generationen von Menschen anders drüber nachgedacht haben, was auch nicht ganz einfach ist, an jeder Stelle in Sprache zu gießen, wo man viele Ideen diskutieren muss, wo man auch kontrovers sein muss, wo man sich trauen muss. Fand ich ein wunderbares Beispiel, ein sehr mutmachendes Gespräch, sich wirklich auch Themen zu stellen und zu sagen, ich habe den Wunsch, gesellschaftlich auch neu über Dinge nachzudenken und bin gleichzeitig trotzdem in der Lage, ganz handwerklich eben auch zu arbeiten. Und ich habe auch nicht die Erwartung, dass sich das alles von jetzt auf gleich verändert. Aber es ist wichtig, dass wir von den Dingen, von denen wir überzeugt sind, eben auch dann aufstehen und sagen, und ich bin bereit, auch diesen Prozess anzustoßen, weil wir dieses Umdenken an vielen Stellen letztendlich brauchen. Insofern vielen, vielen Dank an dich. Lieben Dank an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wie immer, bitte bewertet sehr gerne, John, diese Episode, wenn sie euch gefallen hat. Alles andere erfahrt ihr in den Shownotes. Und dann freue ich mich, euch nächste Woche Montag um 10 Uhr, wenn ihr mögt, wieder zu hören. Bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.